Gut, lass mich kurz zu Beginn beten und dann starten wir durch. Vater im Himmel, ich danke dir fürs Wort, ich danke dir für jeden, der hier ist. Und ich danke dir, Gott, dass wir Ohren haben, um zu hören. Und Herr, so wollen wir uns einfach unsere geistlichen Sinne schärfen lassen von dir, Heiliger Geist, sodass wir das Wort wirklich aufnehmen können, dass es uns auch verändert, im positiven Sinne, Herr. Und dass wir anders rausgehen, als wir heute reingekommen sind, in Jesu Namen. Amen. Amen. Mein Titel heute ist Lebensspendende Gemeinschaft. Lebensspendende Gemeinschaft, und das ist Gemeinde. Gemeinde ist nicht nur einfach ein Ort, wo man hinkommt, an seinem Platz sitzt. Es ist eh der Hammer. Wir haben das gemerkt, vor allem jetzt, wo wir den zweiten Gottesdienst einmal im Monat etabliert haben, um 16 Uhr, ist es dann in der Früh um 10 Uhr ein bisschen leerer, aber die Leute haben ihren Platz. Ja, da wird nicht irgendwie, wenn dein Platz da hinten ist, dann sitzt du auch da hinten, auch wenn hier vorne alles frei ist. So, das ist, was wir festgestellt haben, ja. Also, und das ist ganz, ganz nett. Aber es ist, Gemeinde ist nicht nur in den Gottesdienst kommen, an seinem Platz zu sitzen und zuzuhören, zuzuschauen, sondern Gemeinde ist mehr als das. Das möchte ich uns einfach echt mitgeben. Aber es ist schon mal gut, dass wir überhaupt zusammenkommen. Ja? Es gibt jetzt mittlerweile natürlich auch Christen, die kommen nicht mehr so ganz klassisch in Echtzeit mit anderen echten Menschen zusammen, sondern die kommen virtuell zusammen. Ja? Da gibt es teilweise E-Churches, die einfach, wo jeder dann vom Schlafzimmer aus, vom Bett aus, im Schlafanzug den Gottesdienst genießt, ja. Und dann gibt's das ist dann teilweise auch so eine Live-Schaltung, da siehst du den Pastor, ja, da kannst du deine Fragen stellen und so. Was es natürlich auch gibt, ist, dass du einfach aus der Konserve lebst, es gibt ja etliches, Podcast, YouTube und, wo du Predigten ohne Ende dir reinziehen kannst. Aber auch da möchte ich sagen, Gemeinde ist nicht einfach nur Wort Gottes hören. Das ist wichtig, das ist total wichtig. Aber es ist mehr als das. Es ist mehr als das. Und ein Pastor hat mal gesagt, mit der Zeit sind die Bildschirme immer größer geworden. Früher hatte man so einen kleinen Fernseher und dann sind die Fernseher immer größer geworden. Und weil wenn man schon nicht echte Gemeinschaft pflegt, kann man zumindest gemeinsam in eine Richtung schauen und Fernsehen schauen. Ja? Es gibt Kinosäle und ich bin da gar nicht dagegen, das ist alles gut, alles schön. Was wir aber jetzt erleben ist, dass die Bildschirme wieder kleiner werden. Ja? Und die werden immer kleiner und der Mensch kann mittlerweile komplett bestimmen, was er anschauen will. Ja, früher hat man das nicht gekonnt. Da hat es einfach ein Fernsehprogramm gegeben und dann musstest du damit leben, ob du es wolltest oder nicht. Und du musstest zu bestimmten Zeiten Fernsehen schauen. Zum Beispiel, was meine Mutter immer gern gemacht hat mit meinem Vater zusammen am Sonntag um 20.15 Uhr, oder? Den Krimi anschauen, ja. Mittlerweile musst du das nicht mehr um 20.15 Uhr tun. Das kannst du auch um 4 Uhr morgens machen, ja? So die klassische Netflix-Zeit. So. Ja, also was wir sehen ist, dass der Mensch immer mehr selbst bestimmt, was er will, was er anschauen will, mit wem er zusammen sein will, und es alles so personifiziert. Das ist aber nicht gut. Weil am Ende spielst du Gott in deiner eigenen geschaffenen Welt, in deiner virtuell geschaffenen Welt. Und es ist so traurig zu sehen, wie ganz viele, wenn du jetzt mal so einen Schulhof, ja, so die 12-, 13-, 14-Jährigen anschaust, ganz viele einfach nur noch auf ihren kleinen Bildschirm schauen. Ja, und das ist deren Form von Gemeinschaft. Ich war jetzt in Schweden 3,5 Wochen und wir haben eine richtig gute Zeit gehabt. Meine Frau hat nach 1,5 Jahren ihre Familie wieder gesehen, war richtig schön. Mit der Family sind Lateinamerikaner aus El Salvador und die haben so ein richtig enges, tiefes, inniges, lebendiges Familienleben. Und das ist richtig schön gewesen. Wir haben zu 6 in einem Zimmer geschlafen. Also war eine echt gute Zeit mit den Zwillingen. Wir hatten zu 6 alle Magen-Darm gehabt auch, ja. In guten wie in schlechten Zeiten, Leute, ja. Eine Toilette, ja, wohlgemerkt. Ja, und dann bist du richtig durch, ey. Ich wollte am Sonntag meinen Geburtstag nachfeiern, habe 24 Leute eingeladen, davon 20 die Familie, ja, dass ihr einfach mal eine Nummer habt. Und ich wach auf, hatte Gliederschmerzen, Fieber, mir ging es richtig übel. Die Kinder, die waren nur am, wir mussten viel Windeln wechseln, ich sag's euch mal, ja. Und, aber auf jeden Fall, das war so die Gemeinschaft. Und dann war da die Nichte von der Blanca, 12 Jahre, glaube ich. Und dann war die ganze Zeit am Handy und ich wollte halt mal, ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter, ja, 33, für mich war Facebook die Neuheit und jetzt gibt's halt noch andere Sachen. Instagram war dann, da musstest du dann umsteigen von Facebook auf Insta, ja, man sagt auch so, die ganzen 40, 50, 60-Jährigen sind alle auf Facebook und so die ganzen 20-Jährigen sind auf Insta und die ganzen 12, 13-Jährigen sind auf TikTok. Kennt ihr das? Ja, die Eltern sind, ne, die kennen das. Oder Snapchat. Kennt ihr Snapchat, ja? Und dann habe ich sie gefragt, ja, Mensch, was machst du da die ganze Zeit? Ja, ich schaue Bilder an. Und dann sind es so völlig sinnlose Bilder. Das war so einfach Handy genommen und hier von der Kante mal ein Bild gemacht und dann schickt man das an sämtliche Leute. Und ich so, aber warum? Was ist das Ziel hinter dieser Art der Konversation und Gemeinschaft? Sie so, ja, das ist, da gibt es kein Ziel. Das ist einfach... Man muss so viele Bilder wie möglich an so viele Leute wie möglich schicken. Und dann ist das irgendwie so eine, so, ich so, hä? Völlig crazy. Dann habe ich eine 17-Jährige gefragt, auch Teil der Familie. Hast du auch Snapchat? Schickst du auch so sinnlose Bilder? Sagt sie, nee, das machen nur die 12-Jährigen. So, okay. Ja, also so viel zum modernen Zeit und zu der Welt, in der wir leben, ja. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir uns einfach mal, dass wir wieder zurückkehren zu den Wurzeln. Back to the roots. Ich bin so dankbar, dass wir alle hier sind. Echte Menschen in einem echten Zimmer, in einem echten Raum. Und ihr hört einem echten Prediger zu und einem echten Gott, der durch mich spricht, hoffentlich. Halleluja. Und das ist doch was Herrliches. Also sehen wir, das ist natürlich jetzt ein Extrem, was ich gerade beschrieben habe. Jetzt hier zu sitzen ist schon mal ganz gut, aber das ist auch noch nicht das, was Gemeinde wirklich ausmacht. Und dann gibt es Gemeinschaft und so ein paar von den Älteren, die wissen das. Was verbindet man mit christlicher Gemeinschaft? Ein Raum, wo ganz viele Tische stehen, ein paar Stühle und dann riecht es nach schon fast verbrannten Kaffee, ja, und nach Kuchen. Und dann gibt es ein bisschen ein paar Schnitten, so ein bisschen Brot, ja, man beschmiert es mit Butter. Das ist so ich habe eine Baptistengemeinde in Schweden besucht, das war Blankas Gemeinde, die haben auch viel richtig Gutes gemacht, aber ihre Art der Gemeinschaft war ein bisschen anders als das, was ich gewöhnt war. Und zwar das Highlight war dann immer, also ich muss auch sagen, das Durchschnittsalter war so bei 75 und aber hey, da haben sich Menschen bekehrt, das ist auch richtig gut. Also es haben Menschen Jesus gefunden. Aber dann waren wir unten und das war immer so das Highlight dann unten. Und dann hat es Kaffee gegeben, hat es Kuchen gegeben und man hat sich übers Wetter unterhalten. Man saß da zusammen und die haben wir natürlich wieder besucht. Und ich muss sagen, ich bin halt leider nicht in die Tiefe gekommen. Die Gespräche waren nett, die waren schön, das war super, das war angenehm, das war gemütlich. Das war, ja Mensch, das war richtig, man hat sich wohlgefühlt. Auch ohne Couch, das war einfach nett. Aber es war oberflächlich. Und jetzt möchte ich über christliche Gemeinschaft sprechen. Das Wort christlich macht diese Gemeinschaft einzigartig. Es ist eine Gemeinschaft, die nirgendwo sonst in dieser Welt existiert. Weil christlich bedeutet, dass es Christus zentriert ist. Also der Grund, warum wir zusammenkommen, der Grund, warum wir uns eine Familie nennen dürfen, ist, weil Jesus Christus unser Herr und Gott ist. Das ist das Fundament der christlichen Gemeinschaft. Es gibt ganz, ganz viele Arten und Formen des Zusammenkommens, wo es ein anderes Fundament gibt. Ja, ich war lange Zeit im Fußballverein. 73 Nürnberg Süd. Damals waren die auch noch recht gut. Und dann ging ich und dann ging alles den Bach runter. Ja, und da war Fußball der Grund des Zusammenkommens, ja. Wenn du in die Arbeit gehst, dann hast du auch bestimmt Gemeinschaft, aber dann ist die Arbeit der Grund des Zusammenkommens. Wenn du einer Partei angehörst, ja, sei es CSU oder SPD oder was weiß ich, AfD oder und so weiter. Es gibt ja so viele Parteien, ja. Wenn du einer Partei angehörst, dann ist das Fundament dieser Gemeinschaft Politik. Also es gibt ganz unterschiedlichste Formen des Zusammenkommens, aber die christliche Gemeinschaft ist die Gemeinschaft, die Christus zum Fundament hat und es ist die einzige Art der Gemeinschaft, die in die Ewigkeit hineinragt. Das ist wirklich, also diese Form des Zusammenkommens, das werden wir ewiglich feiern. Ich möchte heute mal unsere Perspektive ein bisschen erweitern, unser Blickfeld erweitern. wir existieren nicht nur in dem Hier und Jetzt und diese und wir treffen uns nicht nur Sonntag für Sonntag, sondern ich bin der festen Überzeugung, dass ich den David, der da hockt, dass ich ihn in der Ewigkeit wiedersehen werde. Schauen wir mal, wie wir dann ausschauen. Aber ich werde dich erkennen. Garantiert. Und natürlich ganz viele andere auch. Und ist es nicht herrlich, dass wir einem Gott dienen, der uns rausgerufen hat aus verschiedensten Formen der Gemeinschaft, Familien, Kulturkreise. Und er hat uns zusammengestellt. Und was den Leib Christi so besonders macht, ist, dass wir alle unterschiedlich sind. Dass wir unterschiedlich ausschauen. Dass wir unterschiedlich ticken. Ich habe gesagt, zu Blanca, oft habe ich das gesagt, Mensch, ich habe hier Leute kennengelernt, die würde ich im normalen Leben außerhalb von Gemeinde niemals treffen, geschweige denn eine Unterhaltung führen. Und ich finde es so schön, dass wir einfach Menschen treffen, die vielleicht ganz anders sind als wir, aber deshalb nicht schlechter, sondern einfach anders. Und diese Andersartigkeit, die müssen wir auch akzeptieren und tolerieren. Es ist total wichtig, dass wir keine Grenzen bauen, dass wir keine Mauern bauen, sondern dass wir wirklich unser Herz öffnen, auch für Menschen, die anders sind. Weil schließlich ist nicht die Rasse unser Fundament, auch nicht die Hautfarbe, auch nicht unser sozialer Status, sondern Jesus Christus ist das Fundament, auf dem wir alle stehen, weder Jude noch Grieche. Wir sind alle eins, auch nicht altersspezifisch, auch nicht das Alter ist das Fundament unserer Gemeinschaft. Und das finde ich so herrlich, dass wir so unterschiedlich sind und doch zusammen sind und eins sind. Jesus hat gebetet, Herr, Vater, ich möchte, dass sie eins sein. Und das Gebet hat sich erfüllt. Dieses Gebet hat sich erfüllt. Wir sind eins. Aber wir wollen heute ein bisschen tiefer gehen. Was bedeutet es ganz praktisch für uns, dass wir jetzt eins sind, dass wir unterschiedlich sind, zusammenkommen? Weil wir alle wissen das, das ist nicht immer so leicht. Schließlich, ich habe eine Frau geheiratet, die aus El Salvador ursprünglich kommt, ja, Spanisch spricht. Die spricht jetzt auch Spanisch mit meinen Kindern. Ich muss jetzt Spanisch lernen und ich hoffe, dass ich bei meinen Kindern mithalten kann. Die können für mich beten, weil im Moment verstehe ich nur Spanisch. Und so hatten wir am Anfang, als wir uns kennengelernt haben in Schweden, war unsere Liebessprache Englisch. Ja, und mein Englisch war auch ziemlich schlecht eigentlich damals. Ich weiß noch, so da in der Bibelschule, wo ich war, da war einer aus Irland, der hat gesagt, ey, du sprichst wie Arnold Schwarzenegger. Aber du schaust nicht so aus. Ja, also Und so haben wir dann natürlich ganz viele Missverständnisse gehabt in unserer Kommunikation. Und Gott sei Dank habe dann ich gesprochen, habe gesagt, Blanca, du musst nach Deutschland kommen, du musst Deutsch lernen. Und eine gute Frau, Weltfrauentag, sie hat gehorcht. Gehorsam an alle Frauen bitte. Ja, ist nur Spaß. Ne? Natürlich haben wir beide auch Gott gesucht in der Sache. Aber ich bin dankbar. Das ist Gnade, dass sie jetzt Deutsch spricht. Weil sie spricht jetzt besser Deutsch, als ich damals Englisch gesprochen habe. Mittlerweile spreche ich auch besser Englisch. Und jetzt kommt Spanisch dran. Also ihr seht, es ist alles nicht so leicht. Aber wir haben aufgrund dessen, dass wir aus eine andere Kultur hatten. Ja, also sie, diese lateinamerikanische Kultur. Wir deutsche Kultur. Ja, es ging halt nicht, dass man einfach da vorbeischneit. Und mal Hallo sagt, ja. Und dann hat es auch nicht direkt was zum Essen gegeben. Ich kann mich noch an eine Story erinnern. Mutter, ich muss das jetzt erzählen. Es tut mir leid. Da kommst du jetzt nicht ganz gut weg. Am Weltfrauentag auch noch. Folgende Story, okay. Ich bringe so Blanca und ich, und wir waren relativ frisch verheiratet, bringe sie so mit nach Hause. Und dann waren wir daheim. Und du warst irgendwo im, keine Ahnung, sich gerade frisch gemacht oder so. Und auf jeden Fall sagt die Blanca zu mir, Manuel, ich habe Hunger. Kannst du mir irgendwie was geben? Ich so, ja, kein Stress. Geh an den Kühlschrank, mach den Kühlschrank auf, hol was raus. Und dann auf einmal, ich weiß auch gar nicht, wo hast du überall deine Ohren? Sagt sie aus dem Badezimmer, Manuel, weg vom Kühlschrank. Du wohnst hier nicht mehr. Du bist jetzt Gast. Dann sag ich, ist für die Blanca. Ach ja, dann ist es überhaupt kein Problem. Natürlich, nimm so viel, wie du willst. Ja. Das ist so. Das habe ich noch nie bei Blanca daheim erlebt. Aber wir lieben einander, hey. Naja, wir waren schon auch sehr, wir waren gute Esser, sagen wir es mal so. Also da gibt es schon auch eine Hintergrundgeschichte, aber da wollen wir jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Ich denke, da müssen wir uns einfach auch anpassen, weg von der eigenen Familienkultur, Deutschlandkultur, hin zu Jesuskultur. Amen. Ja, und so mussten wir natürlich da einander auch finden, ja. Und Blankas Familie, die Art und Weise, wie sie mit Konflikten umgehen, ist ganz anders, als wir höfigs mit Konflikten umgehen. Und ich würde auch nicht sagen, dass wir höfigs sehr deutsch mit Konflikten umgehen. Ja? Bei Blanca ist es so, auch die ist total unlateinamerikanisch. Da sind sie schon sehr eingeschwedischt worden. Wenn es Zoff gibt, dann wird da nicht drüber geredet. Da geht jeder in sein Zimmer, hart aus, kommt irgendwann wieder zusammen. Und alles ist gut. So. Und bei uns ist es ganz anders. Da kommt mal, wenn es Zoff gibt, dann hörst du das erstmal nicht nur im Zimmer, das hörst du bis raus auf die Straße. Ja? Da wird erstmal ordentlich geschrien und mal richtig Dampf abgelassen. Es war so lustig, als die Blanca zu uns in die Familie kam, hat sie gesagt, Mensch, die hat ja noch kein Deutsch verstanden. Ich streite. Ich so, nein, wir reden nur. Das ist liebevolle, gepflegte Kommunikation, ja. Und so ist es, da explodiert man mal und dann ist aber alles auch wieder gut. Dann hat man sich ausgesprochen und dann wird auch sehr schnell vergeben, zack, und vergeben. Bei Blankas Family ist das alles ein bisschen anders, ein bisschen, und das muss irgendwo zusammenkommen. Und jetzt stellt euch mal vor, wir sind zwei Personen, aber eine Gemeinde, wie wir sie sind, mit 300 aus verschiedensten Kulturkreisen, Familienkulturen, kommen jetzt zusammen. Dieses Miteinander muss von Gott gestiftet sein, damit es funktioniert. Wir brauchen das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes, damit wir alle eine Sprache sprechen, damit wir einander verstehen. Damit wir einander auch die ganze Gestik und ja, das alles, das ist ja auch eine Art des Ausdrucks und der Sprache. Auch da müssen wir alle, da kann ich euch auch eine Story erzählen. Zum Beispiel, ja, wenn wir Deutschen sagen, hey, kannst du mir mal das holen? Und es liegt da hinten in der Ecke, dann sagen wir, kannst du mir mal das holen? Ja? Bei der Blanca schaut es so aus, kannst du mir mal das mit dem Mund zeigen, das holen? Mit der Lippe. Ich sage, was willst du? Du willst mir einen Kuss geben. Ich sage, nee, das ist da hinten. Oder ich war mit Blankas Mutter jetzt Autofahren, ja? Und dann gibt es im Schwedischen dieses, sie musste mich zum Bruder führen, ja? Also sie war mein Navigationssystem. Die Mutter von der Blanca, okay? Und normalerweise sagt man ja jetzt links und jetzt rechts. Und das ist, im Schwedischen nennt man das höger oder vänster, okay? So, und das verstehe ich. Aber sie hat einfach nur hit oder dit gesagt. Hit, dit. Ich so, was? Bitte links, rechts, ich check gar nichts gerade, ja? Und allein das kann schon einen Konflikt auslösen. Und dann brauchen wir den Heiligen Geist, dass da wieder Friede reinkommt. Und Vergebung ist ja immer da. Ich bin ja der friedfertigste Mensch, den ihr kennt. Vor allem im Auto. Okay, aber jetzt lasst uns mal eine Bibelstelle anschauen. Und zwar steht die in Hebräer 3, 12 bis 14. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemanden von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag. Sagt mal alle, jeden Tag. Jeden Tag sollen wir einander ermuntern. Die erste Gemeinde war täglich zusammen, haben täglich das Brot miteinander gebrochen, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde, denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Grundlage bis zum Ende standhaft festhalten. Also christliche Gemeinschaft existiert auch dafür, dass wir täglich einander ermuntern und ermutigen. Und da ist dann wieder, ist das Internet ein großer Freund, etwas richtig Gutes. Ja, wir können aneinander denken und wir müssen nicht erst zum anderen hinfahren, sondern wir können einfach durch eine WhatsApp-Nachricht oder durch einen Anruf den anderen segnen, ihn ermuntern, ihn ermutigen. Aber wichtig ist, damit du das tust, dass du den überhaupt in Gedanken trägst, dass du Menschen in deinem Herzen trägst. Jetzt musst du natürlich nicht alle 300 in deinem Herzen tragen. Aber deswegen gibt es Kleingruppen und Hauskreise. Und ich möchte euch echt ermutigen, Teil einer Kleingruppe zu sein. Weil das was sehr Wertvolles ist. Es ist nicht immer leicht. Es ist nicht immer schön. Ja, vor allem, wenn das dann nach der Arbeit irgendwann um 19.30 Uhr und dann macht er wieder viel zu lang, der Leiter, ja, und dann geht es wieder bis 22 Uhr und du musst eigentlich schon wieder um 4 Uhr raus. Und dann ist das ein riesiger Stress. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber diese Gemeinschaft ist sowas von wertvoll. Und es geht da auch nicht nur um einen Abend. Es geht auch nicht um Befindlichkeit, sondern um persönliche Befindlichkeit, sondern es geht darum, dass wir hier sind, um uns zu geben, einander zu segnen und wirklich einander ermuntern auf geistlicher Ebene. Man kann körperlich zusammenkommen, das machen wir jetzt gerade. Wenn du nur nebeneinander sitzt, dann sind wir jetzt körperlich hier zusammen an einem Ort. Es kann seelisch werden, ja, seelisch, das bedeutet, dass wir uns unterhalten, dass wir Probleme austauschen, Dinge, die uns bewegen, dass wir das alles austauschen. Das ist seelische Gemeinschaft. Übrigens, in der Welt kommst du nur auf diese Ebene. Und die tiefste Ebene des Zusammenkommens ist die geistliche. Dass du auf einmal jetzt nicht nur einfach einen guten Rat gibst oder einfach nur Trost gibst, sondern dass du jetzt auf einmal ein Wort der Erkenntnis gibst, ein Wort der Weisheit gibst, dass auf einmal Gott durch dich zum anderen spricht. Und wenn du sagst, ja, aber Gott kann nicht durch mich sprechen, ich möchte dir heute sagen, selbst durch einen Esel konnte er sprechen. Aber du bist kein Esel. Du bist besser als das. Amen. Also jeder von uns kann benutzt werden von Gott und jeder von uns kann seine Stimme hören. Und hör doch mal Gott nicht nur für dich und deine Anliegen, sondern hör Gott für die Anliegen anderer und für andere Menschen. Weil das ist ein echtes Miteinander. Koinonia bedeutet, Leben zu teilen. Es geht immer darum, dass ich etwas gebe. Ich teile mein Herz, ich teile meine Erfahrung, ich teile meine Weisheit, ich teile von dem, was ich an materiellen Gut auch habe. Ja? Also wir fangen an zu geben. Das Problem oft ist, dass wir mit der Haltung des Empfangens kommen. Konsumierens kommen. Und das ist oft nicht mal etwas Bewusstes, sondern das ist einfach unterbewusst. So sind wir gestrickt, wir Menschen. Wir sind schneller darin, zu nehmen, als zu geben. Aber geben ist seliger denn nehmen. Also lasst uns in gebender Haltung kommen. Und wenn jeder eine gebende Haltung hat, gehen wir jetzt mal davon aus, es ist ein Hauskreis mit 6 Personen. Und jeder kommt, um zu segnen, wird dann nicht auch jeder irgendwo gesegnet? Da wird doch jeder gesegnet. Da geht doch keiner leer aus. Und am besten auf körperlicher, seelischer und geistlicher Ebene. Und die Realität ist nun mal, wir haben ein Reich, aber einen König. Wir haben ein Leib, aber ein Haupt. Wir haben ein Gebäude, aber ein Fundament. Wir haben eine Herde, aber einen Hirten. Wir haben eine Familie, aber einen Vater. Es ist der Gott, um den wir uns scharen, weshalb wir zusammenkommen. Und das kann sein beim Tischtennis spielen, das kann sein beim Fußball spielen, das kann sein beim Kaffee trinken, das kann sein im Starbucks treffen, das kann was auch immer, wo Christen zusammenkommen, es ist völlig egal, was sie tun. Jesus ist das Zentrum. Und du kannst was ganz Normales machen, aber trotzdem geistlich sein dabei. Wusstet ihr das? Man kann Fußball spielen, gemeinsam Fußball spielen und trotzdem geistlich sein in der Sache. Wenn wir jetzt mal einfach die Gemeindegeschichte betrachten, also nicht nur unsere Gemeinde, sondern generell Gemeinden, dann ist es oft so, dass wir das trennen voneinander. Das, was wir jetzt tun, ist geistlich, das andere ist jetzt nicht geistlich. Aber das können wir gar nicht so trennen, weil das ist eines, wenn ich Christus in mir habe, wenn der Heilige Geist in meinem Herzen wohnt, dann wohnt er zu jeder Zeit in meinem Herzen. Und wenn dann du kommst und ich mich mit dir treffe und der Heilige Geist auch in deinem Herzen wohnt, dann ist es völlig egal, wo wir uns treffen, dann ist er mitten unter uns. Wo 2 oder 3 in seinem Namen zusammenkommen, unabhängig vom Gebäude, ist er mitten unter uns. Und das möchte ich uns einfach zusprechen, da ist eine Kraft in der christlichen Gemeinschaft. Und vor allem, wenn wir es richtig ausleben, dann ist es auch richtig ansteckend. An der Liebe, die ihr untereinander habt, werden sie euch erkennen. Das möchte ich uns auch mitgeben. Wir sind berufen, uns zu multiplizieren. Okay, wisst ihr auch Bescheid? Wir sind berufen, uns zu multiplizieren. Wenn wir einander lieben, dann ist das ansteckend. Ich habe mal folgenden Satz gehört. Wenn du jetzt dir mal den Körper anschaust, was sichtbar ist, ist das, was außen, also hier meine Haut, ich bin jetzt blond, meine blonden Haare, meine blauen Augen und mein durchtrainierter Körper. Das ist alles jetzt sichtbar. Was jetzt nicht so sichtbar ist, ist mein Knochengerüst, ja. Und das seht ihr, mein Skelett, das seht ihr jetzt nicht, ja. Aber, und da gab es mal einen, der hat gesagt, das Skelett steht für die Struktur einer Gemeinde. Das Skelett ist auch total wichtig, es braucht Struktur, damit alles am richtigen Platz ist, okay. Es braucht eine Struktur, aber das ist nicht, was sichtbar ist für den, der als erstes hier in die Gemeinde kommt. Das ist nicht, was ihn beeindruckt. Boah, das ist nicht, was dich beeindruckt, wenn du mich siehst. Boah, hat der ein krasses Skelett, ey. Hammer, Jungs. Ne? Das ist nicht, was du sagen wirst, sondern was dich beeindruckt ist, die Ausstrahlung vielleicht, das Herz, die Art, wie man einem begegnet. Also nicht mal so dieses Äußere, sondern das, was irgendwo auch trotzdem unsichtbar ist, aber das, was mit einhergeht bei einer Person, das ist, was sichtbar ist. Und dieser Pastor hat gesagt, das Skelett ist die Struktur einer Gemeinde, aber das alles andere, das ist die Kultur einer Gemeinde. Und jetzt lasst uns mal ein bisschen über Kultur sprechen. Sprüche 10, Vers 11. Eine Quelle des Lebens ist der Mund des Gerechten, aber der Mund der Gottlosen birgt Gewalttat. Sprüche 18, 21, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Sprüche 13, 3, wer seinen Mund behütet, bewahrt sein Leben, wer seine Lippen aufreißt, ihm droht Verderben. Und jetzt Jakobus 3, 7 bis 10, einfach mal ein paar Bibelstellen. Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowohl der kriechenden als auch der Seetiere, wird gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel, voll tödlichen Giftes. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Und dann weiter lesen wir in Jakobus, ich spring mal, das ist jetzt Jakobus 3, 7 bis 10. In Jakobus 4 heißt es dann im Vers 11, redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Und weil heute Weltfrauentag ist, auch Schwestern. Redet nicht schlecht übereinander, Brüder und Schwestern, Geschwister. Und jetzt kommen wir zur Kultur. Also die Art, wie wir reden, die Art, wie wir drauf sind, das ist, was sichtbar wird für den, der neu dazustößt. Und jetzt ist die Frage, was erleben Menschen, die uns erleben, die bei uns zuschauen? Und das sind jetzt Menschen, die uns besuchen. Jetzt denken wir mal über Gott nach. Was erlebt Gott, wenn er uns so reden hört und mitbekommt? Und wisst ihr, das Herrliche mit Gott ist, dass er nicht nur deine Worte beurteilt, sondern auch aus welchen Intentionen und Motivationen du diese Worte formulierst. Und das ist ein sehr interessantes Thema, ein sehr tiefes Thema. Also die Art und Weise, wie wir miteinander reden, wie wir miteinander umgehen, wie wir auch Konflikte bewältigen. Sind wir die Menschen, die direkt auf denjenigen zugehen, mit dem wir ein Problem haben, oder wählen wir einen Weg über 10, 15 andere Stationen, bis wir mal irgendwann dann zu der Person kommen? Das ist tödliches Gift, wenn wir das machen. Und das zerstört die Gemeindekultur und ist alles andere als Christus gemäß. Und das ist auch nicht die Art von Jesus. Jesus hat nie diesen Weg gewählt und hat überall Schmutz gebracht, sondern er ist immer direkt zu Leuten hin, hat direkt Leute angesprochen. Wenn er mit den Pharisäern geredet hat, hat er den Pharisäern das ins Gesicht gesagt, was los ist. Also Jesus war keiner, der gelästert hat, keiner, der schlecht in dem Rücken anderer Menschen geredet hat. Und somit hat Jesus eine Kultur geprägt, die seinesgleichen in der Welt gesucht hat. Die Kultur, die Art des Miteinanders, was die Jünger hatten, war was ganz Besonderes. Und natürlich war die nicht perfekt. Das war nicht vollkommen. Wenn wir auch die Geschichte, die Kirchengeschichte mal durchgehen, das ist nicht vollkommen und nicht immer alles gut. Aber das muss es auch nicht sein, sondern die Frage ist, sind wir bereit, uns verändern zu lassen, uns was sagen zu lassen? Sind wir bereit, auch mal ein ermahnendes Wort zu nehmen? Und das ist echt jetzt eine Sache, die ich pastoral mal aussprechen möchte. Lasst uns da eine neue Kultur prägen in unserer Gemeinde. Eine gute und wertschätzende Kultur. Bedeutet nicht, dass du Dinge nicht ansprechen darfst. Wenn du es ansprichst, dann sprich es bei der richtigen Person an. Das ist total wichtig. Und immer mit dem Ziel, und ich denke, das ist, was ich immer tue, ich hinterfrage mich immer, möchte ich gerade der Person, mit der ich Beef habe, möchte ich der schaden oder möchte ich ihr helfen? Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und manchmal ist es einfach so, dass dieses Menschliche in uns hochkommt und du gerade so einen Zorn hast, dass du der Person schaden willst, dass dieses Gefühl hochkommt, ist jetzt erstmal gar nicht so verwerflich. Die Sache ist die, wenn du aus dem heraus redest, dann ist es ein Problem. Sondern was tue ich mit diesem Zorn und mit diesen Dingen, Gefühlen, die da in mir hochkommen? Ich gehe damit erstmal zu Gott, weil der kann das aushalten. Und da ist noch nicht viel Schaden angerichtet, weil Gott redet, aber er redet nicht schlecht über andere. Es ist nicht so, dass du jetzt zu Gott gehst und dich auslässt über eine Person und Gott geht und erzählt es einem anderen Gemeindemitglied. Oh, ich habe einen Eindruck bekommen. Der ist so und so und so. So, Gott ist da sehr verschwiegen. Das ist das Herrliche bei Gott. Ja? Und Gott kann mit solchen Sachen umgehen. Und dann wird er aber uns aufzeigen, wie wir eigentlich denken sollen über die Sache. Und dann wird er uns verändern, unser Herz verändern. Was steht hinter der Zunge? Hinter der Zunge steht das Herz. Das Herz, wenn wir es definieren, Verstand, Wille und Gefühle. Es hat mal einer gesagt, mein Herz ist hier oben. War auch sehr interessant. Also es hat schon sehr mit dem Tiefsten, mit dem Innersten des Menschen zu tun. Das ist unser Herz. Und hinter der Zunge, das, was am Ende rauskommt, steht erstmal das Herz. Und was deine Worte bestimmt, sind deine Gefühle, dein Verstand und ist dein Wille. Das ist immer das, was hinter deinen Worten steht. Ich habe jetzt mal in meiner Vorbereitung habe ich so was Interessantes bekommen. Das war heute früh. Bin ich noch mal ins Gebet gegangen und dann hat Gott mir für jeden Buchstaben von Herz hat er mir ein Wort gegeben. Herz, H, himmlisch. Himmlisch steht Kultur des Reiches Gottes in unserem Herzen. Das ist himmlisch. Die Kultur des Himmels in unserem Herzen. E steht für erlöst. Mir ist vergeben, ich bin frei von Sünde, der Heilige Geist ist in mir. Also himmlisch, erlöst. Jetzt kommt das R. Wofür könnte das R stehen? Das R steht für, ich habe es mal so, das ist, was ich bekommen habe, regeneriert. Regeneriert bedeutet erneuert, verjüngt, ausgeruht, wiederhergestellt. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Regeneriere. Das ist, wenn du ein Herz hast, das wirklich eingetaucht worden ist in Gott, dann wirst du immer regeneriert sein. Du wirst immer jung bleiben. Das ist so, was ich liebe. Habt ihr schon mal so einen alten Mann Gottes, so einen richtigen alten Mann Gottes erlebt? Ich habe so einen Mann erlebt. Und es war keiner, der so griesgrämig durch die Gegend gelaufen ist, immer ein bisschen wütend und sauer, der in der Straßenbahn immer alle anpflaumt. Na, das ist nicht so ein herrlicher Mann Gottes, ja. Sondern es sind Leute, die immer noch jung sind, die so eine liebevolle und herzliche Ausstrahlung haben. Die können auch noch mit allen Generationen. Und das ist, was ich sehen möchte. Ich möchte Männer und Frauen sehen, wenn sie alt werden, dass sie trotzdem jünger werden und frischer werden und besser werden. Schließlich ist das nicht das Ende, sondern du beginnst, du bist auf dem Weg. Du bist auf dem Weg in den Himmel. Aber ich will jetzt hier keinem Angst machen, ja. Also hoffentlich bleibt ihr noch alle so lange wie möglich hier. Schließlich hat der Herr noch was vor. So, jetzt kommen wir zum letzten Buchstaben Z. Und da habe ich erst mal Zerbrochenheit gehabt. Ja, das ist aber jetzt nicht so nett. Aber ich werd das mit der Zerbrochenheit noch mal kurz gleich ansprechen. Ich habe da ein anderes Wort gewählt, nämlich zuversichtlich. Finde ich sehr gut, zuversichtlich. zuversichtlich. Psalm 34, 19, da steht, nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, die rettet er. Also ein zerschlagenen Geist, ein zerbrochenes Herz. Es ist völlig egal, wie es dir geht. Fakt ist, Gott ist dir nahe. Und das ist meine Zuversicht. So, das ist das Herz. Und wenn wir aus dem Herzen heraus jetzt reden, dann müssen unsere Worte, unsere Unterhaltungen genau aus dem entstammen. Es soll himmlisch sein, es soll erlöst sein, es soll frisch, jung und all das sein und es soll vor allem auch zuversichtlich sein. Wir wollen Ermutiger sein. Wir wollen Menschen ermutigen. Du kannst ermahnen und gleichzeitig ermutigend sein. Wusstest du das? Vier Fragen, die wir uns stellen. Ich habe mir mal vier Fragen aufgeschrieben, die wir uns stellen sollten, bevor wir reden. Ist es ja so, die Blanke hat es da viel leichter als ich, weil die ist einfach nicht, die redet nicht so viel. Ich habe es da viel schwerer, ich muss mal kurz innehalten. Ne, oft, man trägt so die Zunge auf dem Herzen und dann muss man ein bisschen disziplinierter werden. Ja? Ich weiß nicht, wenn es auch so geht, wahrscheinlich keinem. Ich bin halt ein bisschen extrovertiert. Okay, erste Frage. Warum rede ich mit der Person? Also warum rede ich überhaupt mit der Person, mit meinem Gegenüber? Da geht es um Intention, um Motivation. Das habe ich ja vorhin gerade angesprochen. Also stell dir immer die Frage, warum möchte ich jetzt mit dieser Person reden? Warum? Dann kommt das Wie. Oh, das Wie ist so wichtig. Musste ich auch auf die harte Tour lernen, aber das Wie ist echt wichtig. Wie rede ich mit der Person? Du kannst Wahrheit sagen, aber du kannst mit Wahrheit trotzdem den Menschen kaputt machen. Also es ist wie sehr entscheidend. Du kannst das Richtige sagen, aber in einer falschen Art und Weise. Ja? Du kannst auch, ich liebe dich sagen, aber das wird so nicht ankommen bei der Person. Wenn du sagst, ich liebe dich. Okay, gut, das ist ein bisschen, also das bin nicht ich. Ja? Aber wisst ihr, das ist so witzig, auf Finnisch, wisst ihr, was auf Finnisch ich liebe dich heißt? Die können das sagen, wie sie wollen. Das hört sich einfach nicht gut an. Minä rakastan sinua. Ja, okay, alles klar. Da finde ich Spanisch viel besser. Wer kann denn auf Spanisch ich liebe dich sagen? Te amo. Te amo. So, also, wie rede ich mit der Person? Du kannst natürlich auch die ganze Zeit sarkastisch reden, ist aber auch nicht gut. Ja, mach's klar und verständlich. Dann kommt das Was. Was rede ich zu der Person? Überleg dir wirklich, über was möchtest du jetzt reden? Über was und wen möchtest du jetzt reden? Und warum? Und wie? Also warum, wie und was? Aber genau die Reihenfolge ist wichtig. Warum ist wichtiger als das Was? Also klär erstmal das Warum. Und dann arbeite mit deinem Herzen, damit es wie auch ordentlich rüberkommt, mit Liebe. Und dann was, dann überleg dir nochmal was. Was ich oft mache, ist in wichtigen Unterhaltungen, Sachen, die als Pastor hat man sehr oft wichtige Unterhaltungen. Und ich mache mir oft wirklich intensivst Gedanken, okay, jetzt muss ich, und mache mir einen kleinen Zettel, stichpunktartig, ne, damit ich einfach weiß, was ich eigentlich sagen will. Das musst du nicht immer machen, ja. Aber wenn mal so richtig wichtige Unterhaltungen kommen, dann ist das nicht schlecht. Klar, jetzt so mal hier am Supermarkt, ne, mal der Frau irgendwas sagen, an der Kasse, ne, da musst du jetzt nicht irgendwie einen Zettel erstmal machen, sondern, aber ihr wisst, was ich meine. Also es geht eher um Konflikte, um Dinge, die zu lösen sind, Probleme, die entstanden sind. Da ist es echt sinnvoll, sich über das Was Gedanken zu machen. Und dann am Ende, wer? Wer steht denn da eigentlich vor mir? Sender-Empfänger-Prinzip. Auch das müssen wir bedenken, wenn wir reden und wenn wir die Zunge mal freien Lauf lassen. Und ich sag mal so, Jakobus hat es richtig gut auf den Punkt gebracht, kein Mensch kann seine Zunge bändigen. Also das bedeutet, wir brauchen Gott dazu. Gott kann unsere Zunge bändigen. Also in meinem Herzen wohnt der Heilige Geist. Und auch wenn ich angerichtet habe, möchte ich dir heute sagen, in der Zukunft muss es nicht genauso aussehen. Und selbst der Schaden, der entstanden ist aufgrund von schlechter Rede, kann behoben werden von Gott. weil Gott der Gott der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft ist. Und selbst wenn du mal schlecht geredet hast oder da vielleicht sogar ein Problem hast, dass du irgendwo immer wieder lügst oder die Wahrheit ein bisschen verdrehst, und gibt da tatsächlich Menschen, die da einfach Schwierigkeiten mit haben. Und so hat jeder seine Problemfelder, aber Gott kann das wirklich verändern und will das auch verändern. Und ich möchte da echt Mut zusprechen. Und Gott kann auch mit, wenn du in der Vergangenheit Schlechtes geredet hast, dann kannst du heute hingehen, dich entschuldigen und die Dinge in Ordnung bringen. Und dann kann Gott Heilung geben. Und das möchte ich uns auch mitgeben. Als Gemeinde gibt es immer, ich habe das mal, sage ich immer wieder, stellt euch mal die Gemeinde vor wie so ein Fischernetz. Wir sind ganz, ganz viele Beziehungsnetze. Wir sind alle verstrickt miteinander. Wenn dieses Fischernetz löchrig ist, können keine Fische gefangen werden. Also muss dieses Fischernetz repariert werden. Und repariert wird es dann, wenn wir Streit hatten mit einer Person, diesen Streit in Ordnung bringen. Das ist Netzflicken im Endeffekt. Und das möchte ich uns einfach mitgeben, dass wir uns an die Arbeit machen und unsere Netze flicken, weil wir wollen viele, viele Fische fangen. Ich möchte, dass Menschen dazukommen und sich hier wohlfühlen und nicht angepflaumt werden von irgendeiner komischen Zunge. In Jesu Namen. Amen. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Und ihr dürft gemeinsam, wir dürfen alle jetzt aufstehen. Lasst uns aufstehen. Und lasst uns mal die Augen schließen. Und dann möchte ich ins Gebet gehen mit uns. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass wir jetzt über vieles gesprochen haben. Einiges war sehr ernst, anderes war einfach auch ein bisschen locker. Aber Herr, am Ende ist es so, wir können viel reden, aber am Ende musst du wirken in uns. Und so möchte ich echt beten, Herr, dass du, Heiliger Geist, uns zusammenziehst in Jesu Namen. Herr, dass wir diese scheinbar unüberwindbaren Brücken und Grenzen, dass wir oder Mauern und Grenzen, dass wir sie überwinden können mit dir. Herr, ich danke dir, es ist völlig egal, wo wir herkommen, aus welchem Land wir kommen oder aus welcher Familie wir kommen. Herr, es ist alles egal, du kannst uns eins machen. Und daran glaube ich, Herr. Und diese Einheit soll sichtbar werden und sie soll mit Liebe gefüllt sein. Herr, und da bete ich wirklich für mein Herz, für jedes Herz hier. Herr, gib uns wieder eine Liebe für das Gegenüber in Jesu Namen. Herr, ich möchte beten, dass unsere Hauskreise wieder lebensspendend werden in Jesu Namen. Dass wenn wir uns nach dem Gottesdienst treffen, wir uns miteinander unterhalten, Herr, dass da Gutes dabei rauskommt, dass eine gute Frucht dabei entsteht. Herr, unser aller Anliegen ist es, dass hier ein echtes Miteinander gelebt wird. Herr, nicht nur ein Nebeneinander, sondern sogar nicht nur ein Miteinander, sondern ein Füreinander. Herr, wir beten, dass du anfängst, in unseren Herzen zu wirken. Wir wollen dir da wirklich Raum geben. Und ich bete, Herr, dass diese Botschaft nicht hier rein und da rausgeht, sondern dass sie uns bewegt, auch in den nächsten Tagen, dass wir wirklich mal reinhören, uns Fragen stellen und unser Herz überprüfen und auf den Prüfstand stellen. Und Herr, wir danken dir jetzt schon, dass du Beziehungen heilen wirst, in Jesu Namen. Amen.